So, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages. Ich muss mal kurz die Stoppuhr stellen, sonst habe ich das wieder vergessen. Heute mit unserem Gast, Ronny Arendt. Ich freue mich sehr. Hallo Ronny.
Guten Morgen, ich freue mich auch.
Für alle, die es nicht wissen, also die meisten werden es wissen natürlich, aber der Ronny ist eine richtige Mannheimer Legende, kann man fast schon sagen, im Eishockey. Also ich glaube, in Mannheim kennt dich auf jeden Fall jeder. Unter der Nummer 57 warst du da am Start. Wie lange? 15 Jahre, glaube ich, ne? Warst du bei den Adlern?
12 Jahre als Profi und 2 nochmal als Fitness- und Athletiktrainer.
Also eine halbe Ewigkeit. Und wir sind auch schon bei der Vorstellung. Ronny, erzähl mal kurz was so von dir, wo du angefangen hast mit Eishockey und überhaupt.
Ja gut, wenn du eine Zeit hast, dann sind wir 30 Minuten. Nee, also ich komme ursprünglich aus Weißwasser, das ist ein kleiner Ort im Osten. Die Leute, die mit Eishockey affin sind, die kennen den Club oder den Namen zumindest, ein Traditionsstandort, ähnlich wie Mannheim, Landshut, Rosenheim, so eine alteingesessene Vereine, mittlerweile in der zweiten Liga. Ich habe da damals angefangen mit 3 Jahren, weil wir hatten eigentlich als groben Sport eigentlich nur Eishockey und Ring. Und meine Mom hat mich damals im Kindergarten dahin gebracht, so wie andere Kinder, die dann mit so einem kleinen Tor, heutzutage sind so eine Pinguine, übers Eis schlittern durften und das hat mir halt relativ schnell Spaß gemacht und ich bin dann über die Jahre dann ja durch alle Nachwuchsabteilungen da in den Weißwasser dran geblieben und bin dann irgendwann, 10. Klasse kam der Verein dann auf mich zu, zumindest die Profiabteilung, meinte, hey, wie sieht's danach aus? Wir würden dich sofort gern nehmen als jungen Spieler hochziehen in die erste Mannschaft. Müsstest du allerdings einen Finger ziehen, dich entscheiden, ob du eine Lehre machst oder ob du in Profisport gehst, weil für beides bleibt keine Zeit, weil die Profis meistens vormittags, früher war es noch vormittags und nachmittags, zweimal trainiert haben. Und da war die Entscheidung relativ schnell klar, weil ich absehen konnte, dass das eigentlich meine Berufung ist und ich nicht nach 3 Jahren mich entscheide aufzuhören, wenn keine Verletzungen da sind. Und war für mich dann im Endeffekt, glaube ich, die richtige Entscheidung, da, sage ich mal, die Lehre außen vor zu lassen, um dann, wie gesagt, fast 20 Jahre dann im Profisport zu bleiben.
Geil.
Ja, dann weißt du, was habe ich dann angefangen. Mein erstes Profijahr, durfte natürlich dann die ersten 10 Spiele von der Bank ausschauen mit 17 im Gitter. Das war nicht ganz so einfach, weil du natürlich da abwägst, hey, ich gebe doch im Training immer alles. Du siehst andere Jungs, die schon lange dabei sind. Bis dann irgendwann, ja, mein Glück war, dass sich einer verletzt hat auf meiner Position, wurde dann reingerutscht und habe dann gleich beim ersten Spiel auch noch ein Tor geschossen und dann kamen die Leute dann doch irgendwie drauf, hey, gib dir mal eine Chance. Und die habe ich hoffentlich ganz ordentlich genutzt. Er hatte eine relativ gute Startsaison. Wurde dann eigentlich auch angesprochen, für das nächste Jahr in Weißwasser zu bleiben und für die kommenden Jahre. Ich habe aber allerdings gemerkt, dass da, wie in jedem Profisport, auch ein bisschen Politik dahinter ist. Und ich habe gesagt, nee, ich würde gerne was anderes probieren, mal komplett raus aus dem aus dem kleinen, behüteten Geierdorf.
Wie viele Einwohner hatten Weißwasser?
Damals, vor der Wende, waren es knapp 45.000. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch, 11 oder 12.
Also eigentlich eher schon ein kleines Örtchen.
Genau, ein kleines Örtchen in der Provinz. Wie gesagt, wir haben uns immer so ein bisschen die Geier geschimpft, weil egal, wo du hingefahren bist, im Nachwuchs, in irgendwelchen Turnieren im Westen, in Nordrhein-Westfalen, Bayern, warst du halt immer, oder wie heutzutage noch, der Ossi. dann bin ich nach Iserlohn gegangen, die heutzutage, ja, oder damals dann in die DL gekommen sind, 2000.
Und immer noch sind, ne?
Genau, und ich war dann das letzte Jahr vor der DL, war ich in Iserlohn, bevor die Lizenz von Rosenheim gekauft haben, mit ganz, ganz vielen jungen Spielern, weil die so ein Projekt da gestartet haben, hey, gibt deutschen Nachwuchsspielern eine Chance, auch im Männerbereich Fuß zu fassen.
Cool.
Dann, wie gesagt, hat Iserlohn die Lizenz damals gekauft und dann kam natürlich das Bossmann-Urteil, welches in der DL dann schon gab, hinzu, dass ein DL-Verein natürlich viele, viele Ausländer nehmen kann und nur 4 Deutsche braucht, die unter 25 waren. Dann bin ich halt leider durchs Raster gefallen, habe natürlich Kontakt dann wieder gesucht zu meinem Heimatverein und die waren froh, dass ich wieder da war. Ich war super happy, dass ich wieder meine alten Jungs sehe, mit denen spielen durfte und habe dann die Folgesaison in Weißwasser gespielt. Die habe ich durch die Erfahrung, die mir der Tapetenwechsel da gebracht hat, super gespielt. Ich wurde als Jüngster da Topscorer.
Geil.
Und da wurden ein, zwei DL-Vereine dann auch wieder aufmerksam auf mich. Ich habe mich dann den Berlin Capitals angeschlossen, die waren damals die Preußen. Habe da meine erste DL-Saison dann gespielt, 2001. Hatte mich da auch länger verpflichtet. Leider ist der Verein dann nach der Saison, bankrott gegangen und haben sich aus dem Profigeschäft zurückgezogen. Dann bin ich so Hals über Kopf Mitte Juli dann zum Glück mit Augsburg in Kontakt gekommen, durch den ehemaligen Manager. Habe dann da 3 wunderschöne Jahre verbracht, gespielt, hätte mich auch da gern länger gesehen. Nur damals war es nicht ganz so einfach mit der Regelung, Gehälter etc. Da hast du schon mal ein bisschen gewartet. Und so wollte ich aber nicht die nächsten Jahre da eigentlich vollbringen, dass du immer nicht weißt, hey, kriegst du dein Gehalt, wann, wie lange musst du hinterherlaufen. Und dann kamen dann irgendwann die Hamburg Freezers auf mich zu und meinten, hey, komm doch zu uns. Mhm. Da habe ich mich eigentlich schon am Flughafen getroffen mit dem Trainer und Manager. Und auf dem Weg dahin, durch Zufall, hat mich Markus Kuhl angerufen hier in Mannheim. Und Stefan Richer, der war damals der Interimscoach.
Oh, das ist auch eine richtige Legende.
Genau, und meinten, hey, bevor du das machst, wir wollen dich auch noch kurz sehen. Oh. Und ich habe immer das Glück gehabt, komischerweise mit Augsburg, wenn wir gegen Mannheim gespielt haben, ich konnte da immer, glaube ich, mit die besten Spiele machen.
Ja.
Vielleicht hat die das so ein bisschen aufmerksam gemacht. Und ja, ich war dann im Flughafen in Hamburg, war dann sehr passiv, das haben die auch gemerkt, weil mir natürlich Mannheim von der, ja, vom Hockey-Standort, glaube ich, mehr imponiert hat, weil ich es auch vom Nachwuchs erkannte, weil viele Spiele hier gemacht haben im Friedrichspark. Und habe mich dann Markus hier getroffen und das war dann ja eine Sache von 10 Minuten. Habe dann hier meine ersten 2 Jahre dann unterschrieben. Natürlich war dann noch ja, der kleine No-Brainer für mich, dass die SAP-Arena entstanden ist und ich quasi mein erstes Spiel in der Arena machen konnte.
Boah, wie geil.
Und ich hatte auch noch das Privileg mit Christoph Ullmann damals, dass wir als allererste das überhaupt das Eis mal testen durften, dann, wo der erste Prototyp-Eis da mal gemacht wurde.
Mhm.
Ja, und das war dann recht geil.
Ja,
wir hatten natürlich, sag ich mal auf Deutsch gesagt, eine Kacksaison, die erste Saison 2005, 2006, wo alles drunter und drüber ging, wo die Mannschaft auch nicht so toll war. Da wurde relativ viel aussortiert, auch an Spielern. Und zum Glück hat es mich damals nicht getroffen. Der Verein hat mir festgehalten. Und dann
ganz kurze Zwischenfrage. War das vielleicht zum ersten Mal auch so, dass du dir, ich meine, du hast jetzt auch schon ein paar negative Erfahrungen vorher sammeln können. Ne? Da hat das was nicht geklappt und irgendwas ist doch nicht zustande gekommen. Ein Verein ist bankrott gegangen. War das zum ersten Mal so, dass du dich vielleicht auch ein bisschen sicherer gefühlt hast in der ganzen Situation in Mannheim?
Am Anfang schon, aber nach der Saison natürlich nicht, weil ja, okay, es natürlich hieß, wir sortieren aus, wir schauen, welche Spieler hier wirklich wollen, welche alles geben. Aber ich habe dann schon gemerkt, im Verlauf der Saison, obwohl die auf dem Eis jetzt nicht so toll war, weil die Region etc., das hat mir dann schon sehr imponiert. Und ich hatte für mich immer den Traum, hey, zieh das hier durch, ich will hier bleiben, ich will auf gar keinen Fall weg. Und das war eigentlich immer so mein Ansporn, weil ich ja, ich weiß, das wissen die meisten wahrscheinlich auch, weil ich immer nur 1 oder 2 Jahresverträge hatte, musste ich halt jedes Jahr, also quasi,
ja, hast du
halt immer im Hinterkopf, hey, Druck, mach das, probier es so gut wie möglich hinzubekommen. Und das war im Endeffekt vielleicht gar nicht auch so schlecht.
Mhm.
Und dann über die Jahre natürlich hat sich dann ja so ein anderes Standbild nach außen noch hin aufgetragen, wo ich halt viele, wie soll man sagen, ehrenamtliche Sachen gemacht habe für den Verein. Das hat dann ein bisschen auch die Menschen zu mir gebracht, die Bindung viel mehr verstärkt und wie gesagt, ich fühle mich hier rundum wohl und habe es dann, sage ich mal, in Karriere überlebt und bin hier lang geblieben und super happy.
Toll. Ja, man kann ja schon sagen, dass du auch, ich glaube, du warst wirklich der Publikumsliebling. Also wenn ich war ja selber auch oft bei Spielen, wenn man da gesehen hat, wie viel die teilweise dann die Fans, die Fahnen geschwankt haben, da war ja auch deine Nummer, glaube ich, drauf und so. Und jetzt musst du mir kurz, also ich wollte eigentlich nicht unbedingt die Frage stellen, wie kam es zu diesem Spitznamen? Also für alle, die es nicht wissen, Ronnys Spitzname war Hooligan und ich kann bezeugen, du bist natürlich hoffentlich kein Hooligan, der am Wochenende irgendwo unterwegs ist, aber dein Spitzname war so. Wie kam das dazu?
Der ist für mich auch schwer zu erklären. Ich habe es über die Jahre dann aus verschiedenen Theorien dann erfahren, weil wenn man mich sieht, ich bin immer der Kleinste gewesen. Ich bin eigentlich der aufgefallen ist. Ja. Ja, ich habe die wildesten Theorien gehört, dass ich mal in der Post eine Oma geschubst haben soll, also ein Quark. Aber was mir dann so die, sag ich mal, die zwei Fan-Beauftragten dann mal so ein bisschen erklärt haben, dass es eigentlich aus einer Geschichte von Berlin zurückruft, wo wir damals so eine kleine Feder hatten mit zwei Spielern. Und Berliner hatten damals Stefan Ustorf, der wurde Hooligan gerufen durch seinen Vater. Und dann sind irgendwie zwei Fans drauf gekommen, hey, lass uns doch den Arend einfach mal rufen. Und das haben die dann jedes Mal bei unseren Spielernvorstellungen haben die das mal angefangen. Und das wurde dann irgendwie ein Selbstläufer. Haben das Ganze aber dann assoziiert mit der, wie gesagt, mit der Art und Weise, wie ich gespielt habe, weil ich nicht der Filigranste war, sondern eher der für die anderen in die Bresche springt. Und auf der Art und Weise, wie ich das, denke ich mal, transportiert habe, den Sport. Das war so der, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt.
Cool. Ja, also man kann sagen, obwohl du, wie du gerade gesagt hast, eher immer einer der Kleineren warst, warst du auf jeden Fall immer mit dabei, falls irgendwo geknallt hat. Also das kann ich wirklich bestätigen, live, vom Live anschauen. Was waren deine größten Erfolge und schönsten Momente, wollte ich dich fragen. Jetzt mal vielleicht auch ganz abgesehen von natürlich die Meisterschaften, auf die wir vielleicht kurz nochmal eingehen, aber du hast ja auch hier eine Familie gegründet und so weiter. Vielleicht fällt dir da spontan was ein.
Meinst du sportlich oder privat?
Beides.
Oder gemixt.
Beides.
Gibt's, ja. Da gibt es viele. Also in jedem Verein, wo ich irgendwie war, hast du natürlich Erlebnisse, die dir Revue passieren lässt, gerade wenn du mal aufhörst und denkst mal so zurück oder nimmst du mal eine halbe Stunde. Es gibt in jedem Verein was. Also wir haben mit Weißhaus einmal einen Abstieg verhindert, was genauso viel wert war wie eine Meisterschaft.
Ja.
Vielleicht emotional genauso gesehen, weil da, wie gesagt, eine ganze Region, eine ganze Existenz dran hing. Dann in Augsburg war es für mich persönlich, einen ersten Hattrick da mal zu schießen, war auch ein bisschen ungewöhnlich. In Mannheim, na klar, waren es die zwei Meisterschaften, aber auch eigentlich viel mehr die ganzen Duelle mit Frankfurt, was damals noch ging. Da wusstest du eigentlich schon, die vier Spiele, da kracht's und da ist halt immer ein anderes Feeling, als wenn jetzt, ohne jetzt dem Verein zu nahe zu treten, wenn dann Krefeld zum Beispiel kommt. Ansonsten in Mannheim waren natürlich dann noch andere Erlebnisse, du hast gegen NHL-Mannschaften spielen dürfen,
stimmt, ja.
Gegen San Jose, gegen Buffalo, hattest die Spengler Cups in der Schweiz, die immer ein richtig geiles Turnier waren und auch außerhalb mal weg von dem ganzen Multifunktionsarena, Oldschool.
Das war da nicht auch irgendwann in Hoffenheim im Stadion dieses Freiluftspiel?
Das wäre das nächste, das Wintergame in Hoffenheim, hatte ich auch die Chance da mitzuspielen, das sind ja schon Sachen, die bleiben hängen. Privat natürlich, ja. Ich habe meine Frau hier kennengelernt. Mhm. Meine Tochter ist hier in Mannheim geboren, direkt hier bei dir in der Nähe. Genau, das sind dann so eine Geschichten. Wie gesagt, wir haben uns dann hier niedergelassen und zum Schluss war es eigentlich dann nur noch das Abschiedsspiel, was ich machen durfte, was ein Privileg ist, was auch nicht jeder bekommt. Meine Nummer wurde unter das Hallendach gezogen in der SAP-Arena, die auch nicht mehr vergeben wird. Das sind dann so Sachen, die kriegst du zwar als Spieler mit, aber du kannst damit nicht umgehen und denkst, hey, eine coole Sache. Aber wenn du damit mal aufgehört hast und damit auch abgeschlossen hast, und ich bin jetzt, wie gesagt, auch weg vom Verein, sehe es ab und zu bei den Spielen, dann denkst du schon, hey, du hast doch eine Marke hinterlassen. Und
dann realisiert man das erst, ne?
Das als kleiner Mini-Me aus dem Osten ist dann schon, schon ganz cool.
Ja, also ich kann nur sagen, ich war auch auf dem Abschiedsspiel von dir und auch von Jochen Hecht damals und es waren einfach tolle Momente als jemand, der in Mannheim aufgewachsen ist, der auch schon im Friedrichspark damals war und dann irgendwie, das ist also eine ganz, die Atmosphäre ist schon besonders, das kann man schon sagen und es waren immer eine schöne Zeit und irgendwie, ich habe so das Gefühl, als ihr oder du gespielt hast, da waren so ein paar Namen, also irgendwie ist man, auch wenn man nach 5 Jahren wieder in die SAP-Arena gegangen ist, die Namen waren irgendwie immer dieselben, also so ein paar von euch, von den deutschen Jungs, von Jochen und du und was da noch alles dabei war, Ullmann war ja auch lange dabei und war bestimmt eine absolut schöne Zeit. Und du hast vorhin gerade was angesprochen. Und zwar, du hast gesagt, als damals noch zweimal trainiert wurde, hat sich da auch ein bisschen was geändert in der Trainingshäufigkeit
zu früher? Ja, nicht nur in der Trainingshäufigkeit, in der Trainingslehre. Man lernt halt viel aus Amerika, die wirklich viel, viel weiter sind in jeglicher Sportart, in jeglicher Technologie etc. Und heutzutage trainieren, wie gesagt, für den Hockeybereich die Hockeyspieler halt einmal täglich, das, wenn es geht, so hart und intensiv, wie es geht, in der Zeit auf dem Eis. Aber natürlich ist die Vor- und die Nachbetreuung an Krafttraining, Athletiktraining da auch viel oder immens gestiegen, sodass aber die Jungs trotzdem am Stück, sage ich mal, 5 bis 5,5 Stunden in der SAP-Arena, jetzt speziell in Mannheim, da auch verbringen. Früher bist du halt zum Training gekommen, hast einen Kaffee getrunken, umgezogen, aufs Eis, vielleicht danach kurz gestretcht, das war halt damals heutzutage unprofessionell, aber so war es halt damals. Die Alten, die vom Eis gegangen sind, waren immer die Ersten, war klar. Die haben sich dann alkoholfreies Weizen getrunken und war alles klar. Gut. Und dann treffen wir uns heute Abend und machen ein bisschen weiter. Das hat sich natürlich grundlegend komplett geändert, aber auch durch das Ganze, durch die Medien, Social Media, durch alles Mögliche. Und wie gesagt, heutzutage ist der Sport, wie er ist, ist schön, aber natürlich bleibt die alten Zeiten oder der Fun, der da dabei war, natürlich auf der Strecke, weil es, wie gesagt, du musst heutzutage produzieren, abliefern und das hat sich dann schon immens gewandelt. Und ich habe zum Glück noch die alten Zeiten erlebt, wo du halt wirklich Montagabend, du hast bis Freitag kein Spiel, hast mit den Jungs zusammengesessen, egal ob das Wochenende jetzt schlecht oder super war, wir haben alle zusammengesessen und da durfte keiner den Raum vor 22 Uhr verlassen und was du in dem Raum dann machst, das sage ich jetzt nicht, aber die Jungs haben sich dann so miteinander beschäftigt, weil sei es Tischtennis, Tischtennis, Skat oder irgendwelchen anderen Mist, aber es war einfach ein Team-Bonding, was viel, viel einfacher war als heutzutage, wenn du so einen großen Umlauf hast, wie in vielen Mannschaften, wo jedes Jahr neue Spieler zusammenkommen, die sich erstmal integrieren müssen, die natürlich auch erstmal Zeit finden müssen. Der Verein muss denen auch Zeit geben und dann bleibt halt das, was eigentlich sowas ausmacht, um ein Team zusammenzustecken, die Zeit bleibt relativ kurz. Natürlich macht man während des Trainings da so eine Team-Activity, um da ein bisschen Vertrauen zu schaffen, aber das geht nicht. Teambuilding, genau. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grund, weil irgendwann sind die Dinge auch ausgelutscht und man weiß, damit umzugehen. Mhm. Und es ist heutzutage, wie gesagt, ein Job, der auf Performance ausgelegt ist, dann funktionierst du nicht, bist du weg und es kommt jemand anders und nimmt deine Stelle.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, als wir so jetzt oder du erzählt hast, ist das vielleicht auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem geworden, dieser schnelllebigen, alles, du gehst rein und trainierst und wieder weg und dann wahrscheinlich will als Profisportler heute noch dein Manager noch, dass du in Social Media das postest und du warst beim Training und was weiß ich was oder sonst irgendwie. Ich glaube, wir haben so ein bisschen den Fokus verloren von dem Sport an sich, ne? Und auch, dass es gerade auch um Beziehungen geht, die man im Sport aufbaut, denn das wirst du ja bestätigen können. Es geht ja bei dem Team darum, wie gut man sich auch versteht. Da kannst du die besten Einzelspieler haben überhaupt. Wenn die nicht miteinander harmonieren, dann kannst du das vergessen. Ne?
Genau. Das ist halt meistens einen großen Anteil natürlich der Trainer. Welchen Trainer bringst du mit rein? Wie erlebt er die Mannschaft die ersten 14 Tage, drei, vier Wochen? Was bringt er ein an Vertrauen schon am Anfang? Wie lang lässt er die Leine? Wie kurz lässt er die Leine? Das sind halt so viele Parameter. Plus die Nationalitäten, die du hast in einem Verein. Und dann auch natürlich außerhalb des Eises verstehen sich die Familien, verstehen sich die Frauen. Das sehen ja die meisten nicht. Das ist schon ein riesen Karussell, was ich da drehen muss, oder ein riesen, Riesengewinde, was ich da irgendwie finden muss, und was dann auch stimmen muss. Und meistens macht das dann eigentlich auch die Meistermannschaften aus, die sich relativ schnell gefunden haben und blind vertrauen. Natürlich muss nicht jeder jeden mögen, aber
respektvoll
miteinander umgehen. Und und natürlich, was wie gesagt auch nicht fehlen darf, ist der Spaß. Und das ist immer so der größte Punkt, der dann so ein bisschen vermisst wird.
Ja, ich glaube, es sind unheimlich viele einzelne Attribute, die miteinander harmonieren müssen und passen müssen. Der Trainer muss, wie gesagt, es gibt ja auch, das wirst du ja auch bestätigen können, es gibt ja Trainer, die sind ultra-autoritär und sind damit erfolgreich. Dann gibt es welche, die sind total Players-Coach-mäßig und sind damit aber auch erfolgreich. Also gutes Beispiel jetzt gerade vom Super Bowl letzte Woche. Die Kansas City Chiefs, die gewonnen haben, da ist der Coach Andy Reid ist ein Mega-Players-Coach, ja. Der ist niemals so ein riesen autoritärer Typ. Dann hast du auf der anderen Seite aber Leute wie, keine Ahnung, Felix Magath früher, der auch erfolgreich war, der aber mega der Prügel war. Das ist halt immer eine Sache der Kombination. Genau. Hast du mal überlegt zu coachen? Also in einem Eishockey?
Das wollte ich nie. Also ich hätte mir nie vorstellen können, hinter der Bande zu stehen, noch mehr zu frieren. und auch rein von den Emotionen her, weil du musst natürlich als Trainer für dich auch eine Philosophie finden oder einen Standpunkt, den du in jedem Verein, egal wo du bist, dann auch vertrittst. Also kannst du nicht bei einem Verein der Chief sein, beim anderen Verein bist du dann der Players-Coach. Das macht es unglaubwürdig. Und,
klar.
Aber allein diesen Lebensstandard nie zu wissen, du kannst ja immer gefeuert werden, kann ja immer wieder passieren oder jemand anderes, das wollte ich eigentlich aus dem Weg gehen. Und ich wollte was, sage ich mal, einigermaßen Sicheres, wo ich nicht mehr umziehe, das habe ich mit Mannheim geschafft als Spieler, dass ich da eigentlich nur in Mannheim umziehen musste, aber diese ersten Jahre, die haben dann einen schon geprägt, dass du nicht immer nur aus der Tasche leben willst, auch wenn du mal Kinder hast, die aus der Schule nimmst, aus dem Kindergarten, das sind ja auch Sachen, die Familien entweder stärker zusammenbringen oder auseinanderreißen, weil immer wieder eine Veränderung da ist.
Kann man dann vielleicht auch sagen, dass dir der Sport mitgegeben hat, dass ja so eine gewisse Konstanz natürlich immer gut ist, aber eben auch gerade Beziehungen wichtig sind in allen Lebensbereichen? Also das wäre meine Frage, die ich mir nämlich noch aufgeschrieben hatte. Also was der Sport dir so gelehrt hat fürs Leben?
Ja, definitiv Disziplin unterordnen. Pünktlichkeit definitiv, aber auch nicht immer alles so zu ernst zu nehmen. Ich war einer, das ist das Einzige, was mir auch so ganz groß ankreidet, dass ich auch Niederlagen sehr, sehr lange in mir rumgetragen habe, die mit nach Hause geschleppt habe. Dann leidet die Familie in einer schlechten Laune, die verstehen gar nicht, warum 60 Minuten den ganzen Tag versauen. Das kriegst du aber im Laufe der Jahre mit, damit ein bisschen leichter umzugehen, solange du dich danach, wie gesagt, im Spiegel angucken kannst und kannst sagen, hey, hast du da alles gegeben oder hast du da Quatsch gemacht? Das konntest du dann, oder das lernst du halt über die Jahre hinweg. Von daher, der Sport hat mir eigentlich alles gegeben und bringt es mir auch jetzt noch in meinem heutigen Business, was ich betreibe, oder halt wie ich trainiere. Also ich gehe jetzt nicht ins Training und sage, heute mache ich das und morgen mache ich vielleicht das, sondern ich probiere da schon einen Plan, eine Zeit einzubringen, die ich mir auch nehme.
Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass du ein sehr mit an Tugenden geplagter Mensch bist und sehr strukturiert, weil wenn man in eure Box reinkommt, wir kommen da gleich nochmal drauf, da ist alles akkurat aufgestellt.
Ja,
und ich habe auch schon verläuten lassen, dass du ganz schön pingelig bist, wenn irgendwo eine Box nicht richtig steht oder eine Hand nicht.
Weil ich würde es ja auch nicht mehr mögen, wenn ich irgendwo reingehe, da liegt irgendwas, ich weiß nicht, jeder ist ja anders, aber ich mag es halt clean, sauber, und ich will, dass die Leute, die danach die Stunde betreten bei mir, genau das Equipment da wieder haben, wo sie es gewohnt sind, bevor sie eine halbe Stunde verplempern mit Suchen. Ja. Dann werde ich wieder sauer und bin im Zeitstress.
Deswegen. Ja, absolut richtig. Also du hast absolut recht. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt, denn jetzt aktuell, nach deiner Eishockey-Karriere, warst du ja noch ein bisschen Athletiktrainer, auch bei den Adlern, glaube ich, für 2 Jahre. Und jetzt aktuell machst du auch was mit Athletik. Und zwar betreibst du eine eigene CrossFit-Box, und zwar die Area 57 in Reilingen.
Altosheim,
Entschuldigung. Altosheim.
Ja, genau. Area 57 ist nicht nur CrossFit, also CrossFit ist ja ein eigener Franchise-Name. Mhm. Also unter CrossFit laufen wir unter dem Namen CrossFit Overtime, der auch so ein bisschen ans Eishockey angelegt ist. Mhm. In der Nachspielzeit da nochmal ein bisschen... vielleicht das i-Tüpfchen rausholen, den Sieg für die Mannschaft zu holen, oder wenn du es auf dich transportierst, da nochmal vielleicht eine Ecke mehr über deinen Schweinehund zu springen und da für dich das Optimum rauszuholen. Mhm. Area 57 haben wir deswegen gegründet, weil wir, wie gesagt, auch andere, sage ich mal, Sportarten mit drin haben, wie Deep Work, was ein körpereigener Kurs ist, wie Boxen. Ich habe einen Boxtrainer bei mir, Mobility-Kurs, Yoga-Kurs. Das wäre dann fatal, das Ganze dann unter dem Dachnamen CrossFit laufen zu lassen, wobei ich auch nicht weiß, ob dieser Name für ewig Bestand hat.
Ja.
Wir wollten was Deutsches, was mit meinem Namen, meiner Nummer ein bisschen in Verbindung bleibt, auch wenn es eine schnelllebige Zeit ist. So haben wir, wie gesagt, den Dachnamen gegründet und laufen unter dem Namen Area 57 Fitness. Ja. Und CrossFit Overtime ist da das Hauptsegment da drin.
Also man kann sagen, wenn man auch bei euch in die Box kommt, ihr macht verschiedene sportliche Aktivitäten, kann man bei euch abdecken. Das heißt, man kann quasi ein Fitnessstudio abdecken, indem man zum CrossFit geht. Man kann ins Boxen auch gleichzeitig gehen. Deep Work ist ja auch sowas, was in den letzten Jahren ein bisschen gekommen ist. Yoga ist jetzt für mich auch gerade noch neu, aber auch mega cool, dass man das auch machen kann. Also man kriegt quasi ein Gesamtpaket bei euch in der Box auch geliefert.
Genau.
Ist auch gerade, wie gesagt, in unserem Bereich hier gibt es gar nicht so viele CrossFit-Boxen, und da, wo ihr seid, perfekte Anlaufstelle eigentlich alles. Also euer Einzugsgebiet wird wahrscheinlich auch weit über Altosheim rausgehen, sondern wahrscheinlich noch nach Ketsch, Hockenheim und sowas und diese ganzen umliegenden Dörfer, da gibt es ja auch nicht so viele.
Genau, also muss ich kurz einen Step zurückgehen. Ich bin damals in meiner Hockey-Karriere, in Mannheim war es so, dass alle Spieler zusammen gewohnt haben. Und wir haben irgendwann, habe ich meine Frau, haben wir zusammengesessen und gesagt, hey, wir wollen ja nicht nur bis Karriereende hier bleiben, sondern länger, lass uns was suchen, wo wir familiär sind, wo wir für uns einen Freundeskreis finden, der auch vielleicht auch Bestand hat nach der Hockey-Karriere hinaus, bevor die Spieler wieder weg sind.
Ja.
Und dann sind wir damals 2013 nach Altosheim gezogen, und da ist ein wunderschöner Blausee. Und ich habe immer geliebäugelt, nachdem ich CrossFit damals 2012, Ende 2012 kennengelernt habe, hey, das ist genau mein Ding, sowas will ich auch machen. Bin dann rumgefahren in der Umgebung und habe gesucht und habe dann direkt am Blausee dann quasi diese Anlage gefunden und dachte, hey, da willst du rein. Das ist perfekte Anlaufstelle für die Leute, die an den See gehen, die im Sommer sehen, was da abgeht, weil wir die Rolltore hochfahren.
Ja.
Genau, und deswegen haben wir auch nicht lange überlegt, das Ding da draußen zu machen und nicht in Mannheim, weil in Mannheim wäre es für mich einfacher, denke ich, rein vom Namen her.
Ja.
Aber natürlich hast du halt eine riesen Konkurrenz im Fitnessmarkt hier mit den ganz großen Ketten, mit anderen Boxen, und da draußen sind wir für uns.
Ja, stimmt.
Leute habe ich natürlich auch aus Mannheim, die rein zum Anfang aus der Affinität zum Hockey zu mir gekommen sind, aber mittlerweile mich auch nicht nur als Hockeyspieler sehen, sondern ganz normal, und die da, wie gesagt, ihren Weg zu ihrer bestmöglichen Fitness da finden, den haben sie auf sich genommen, und deswegen sind wir da draußen, haben quasi die Dörfer als Einzugsgebiet, sind damit recht glücklich, und es läuft alles hoffentlich super smooth für die Leute.
Blausee Elite Fitness steht, glaube ich, irgendwo drauf.
Genau. Du musst halt ein paar Namen finden. Das hört sich, Elite hört sich immer an wie die Navy SEALs oder irgendwas.
Das wollen die Amis übertreiben.
Das wollten wir eigentlich nicht. Mit Elite wollten wir eigentlich nur sagen, dass wir ein bisschen nicht nur aus dem CrossFit-Markt rausgehen, sondern ein bisschen mehr anbieten mit Elite, dass du halt weit gefächert alles eigentlich trainiert oder abdecken kannst, was du aus eigener Körperkraft schaffst. Also bei uns findest du keine Kabelzüge oder so ein Kram oder Maschinen, die dich quasi in deine Bewegung verbessern, sondern du machst eigentlich alles aus deinem Naturell raus, und wir Coaches schauen dann halt drüber, hey, dass das ordentlich passt, wie du das Ganze ausführst.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt an CrossFit oder an den Boxen, was es irgendwie für mich auch so sympathisch macht und wahrscheinlich auch für viele andere, ist halt dieses Reduzieren auf, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Denn ich kann mit einer Handelstange und einem Rig, das aufgebaut ist, fast schon alles machen, was ich eigentlich brauche. Oder einem Kniebeugenständer. Wenn da noch ein Dip-Ding dran ist, dann brauche ich nicht mehr mehr.
Und wenn man weiß, was man damit macht, dann schon. Aber du musst die Leute natürlich erstmal darauf aufmerksam machen, hey, warum machen wir den ganzen Kram? Weil wir versuchen eigentlich alltägliche Sachen nachzuanimieren und vielleicht die Leute dafür robuster zu machen, mehr gewappnet zu sein, wenn mal irgendwelche unnatürlichen Sachen auftreten, was ich, wenn dein Kind irgendwo anruft, bist du imstande, da jetzt mal schnell hinzurennen, wenn dein Auto nicht da ist, oder bist du nach 50 Metern, hängst du über dem Geländer und brichst dir einen ab. So eine Geschichten sind es eigentlich nur. Du versuchst halt, wie gesagt, auf alle möglichen Sachen, die du dir vorstellen kannst, da vorbereitet zu sein. Das ist eigentlich das, was wir probieren, und natürlich dann das Ganze auch langlebig zu halten, um möglichst lang vom Doktor wegzubleiben und robust und gestärkt bis ins hohe Alter zu trainieren.
Ja, ich glaube auch, dass gerade die beste Medizin, um eben lange Zeit oder auch ins höhere Alter fit zu bleiben und lange den Doktor eben zu vermeiden, wie du auch schon gesagt hast, ist einfach, sich körperlich fit zu halten. Und das ist immer noch die oberste Prämisse mit der Ernährung zusammen und die Bewegung einfach. Das vergessen leider viele, und zum Glück kommen wir langsam durch die ganzen neuen, jüngeren Leute, die auch mit Fitness und Bewegung sich auseinandersetzen, in so eine Sphäre rein, wo das ein bisschen mehr vermittelt wird, weil also unsere Eltern oder meine Eltern sind auch noch so, ich werde jetzt dann krank, also muss ich zum Arzt und muss halt wieder was nehmen. Ja. Und eigentlich wollen wir davon ja weg, denn wir wollen eigentlich den besseren Weg anpeilen, dass man sich selber eben so drum kümmert, dass man erst gar nicht zum Arzt gehen muss.
Genau, lange Zeit. Es zählt dann meistens ja auch aufs Rede, ich bin halt alt etc.
Ja.
Was natürlich, was eigentlich so zum Denken daran nachgebracht hat, ist, ich habe mal so einen Satz gehört, dass wir heutzutage quasi jünger altern. Heißt, wir durch die ganze, Mobilfunk, Social Media Geschichte, wenn du das am Tag mal so zusammenrennt, wie oft man da dran sitzt, etc., und wo du andere Sachen machen kannst, kriegst du eigentlich schon relativ mit, wenn ich auch, ich habe bei mir auch Teens drin, mit denen wir so einen funktionellen Kurs machen, wenn du da schon siehst, wie die Teens im Alter von 13, 14 noch nicht mal mehr in die Kniebeuge gehen können, das sagt dann eigentlich schon alles. Und wie gesagt, den haben wir das auch so, den nehmen wir natürlich nicht das Handy weg, aber den versuchen wir das auch so ein bisschen zu vermitteln, wir machen ja nicht nur Spaß mit euch, sondern wir versuchen euch so, so auf dem Weg zu begleiten, dass ihr, dass ihr wisst, was ihr mit eurem Körper anfangen könnt, was der noch imstande ist zu machen, und nicht nur die Technologie.
Es ist eine geile Sache auch, die man so testen kann, ist, du kannst dann mit Kids mal ein bisschen was ausprobieren und so, und dann kommt immer der entscheidende Faktor: rückwärts laufen oder schneller rückwärts laufen. Oh Gott, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, da passieren Bilder, die prägen sich ein. Und das ist einfach Wahnsinn, dass wir nicht mehr rückwärts ordentlich laufen können. Das ist wirklich. Aber es wird wahrscheinlich für dich als jemand, der mit Schlittschuhen auf dem Eis war, eine Sache, muss ich noch einhaken, das wollte ich vorhin schon fragen. Es war ja so mal, es kursierte ja mal lange Zeit so immer dieses Mantra: Es gibt Leute im Eishockey, die können gar nicht Schlittschuh fahren. War das wirklich so, dass da welche dabei waren, die echt schlecht Schlittschuh gefahren? Ich kann das gar nicht glauben.
Es gibt immer gute und schlechte Skater. Man muss da auch wieder mehr Richtung westliche Welt schauen. In Amerika gibt es verschiedene Positionen im Sport. Und dann gibt es natürlich nicht nur Stürmer, Verteidiger und Torwarter, sondern du hast dann natürlich sogenannte Goons oder Tough Guys, die eigentlich nur dafür da waren, jemanden aus der anderen Mannschaft, aus dem Spiel zu nehmen. Und die waren natürlich nicht die besten Schlittschuhläufer, aber die konnten es halt mit den Fäusten sehr gut. Und da haben die ihr Geld damit verdient. Das ist jetzt hier in Europa, ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Hier kann, glaube ich, jeder ganz ordentlich Schlittschuh fahren, aber es ist wie bei allen Sportarten. Der eine fährt damit halt eleganter oder schneller und der andere halt nicht so, hat dafür andere Stärken und genauso ist es, glaube ich, in jeder Sportart.
Könntest du eigentlich jemanden, jetzt müssen wir doch immer kurz aufs Eishockey switchen, bevor wir dann noch das Endsegment quasi machen. Gab es jemanden, wo du gesagt hast, das war der filigranste Schlittschuhläufer, den du so kanntest?
Also ein sehr filigraner Schlittschuhläufer ist in Berlin jetzt noch aktuell, der Florian Kettemann, der war auch bei uns damals in Mannheim, ist dann nach München gegangen. Es war schon ein sehr geschmeidiger Schlittschuhläufer, genau.
Kommt das wahrscheinlich auch ein bisschen Talent und natürlich, wie früh du anfängst.
Ja, klar, und er hat auch, wie gesagt, auch so ein drahtiger, nicht Schlacks, sondern ein drahtiger, durchtrainierter Junge. Und der konnte es natürlich so transportieren, dass er mit einem Schritt, da habe ich zwei, drei gebraucht, obwohl ich klein, natürlich bin ich kleiner, aber bei ihm war halt die Kraftübertragung, die Eleganz halt, die hat man schon gesehen.
Zwei Fragen noch, die machen wir kurz in so einem ganz, ganz kurzen Segment quasi. Und zwar einmal, wie siehst du die Zukunft vom deutschen Eishockey? Denkst du, wir können da was reißen oder gibt es Probleme?
Ja gut, die Vereine haben jetzt endlich mit umgedacht, fangen jetzt im Nachwuchs an, viel professioneller, strukturierter zu arbeiten, auch da eine Professionalität an den Tag zu legen, so wie es die Skandinavier machen. Von daher glaube ich schon, dass sie dass es machbar ist, in dem Bereich ja, auf langfristige Zeit erfolgreich zu sein. Man sieht es auch, ich glaube, die Olympischen Spiele haben das gezeigt. Das ist, klar, es ist eine Eintagsfliege, aber du bist imstande, trotzdem gegen so eine Mannschaften heutzutage nicht nur abgeschlachtet zu werden, sondern du kannst da mithalten und mit deinen Mitteln, die du hast, natürlich trainieren wir anders und vielleicht immer noch weniger als jetzt russische oder schwedische Teams, aber da ist auch eine ganz andere Struktur dahinter, ein ganz anderer Manpower, der dahinter steckt.
Ja.
Ich denke schon, dass du dich mittelmäßig auf einem langen Weg da recht gut zurechtfindest.
Cool. Und jetzt müssen wir leider schon einläuten ins letzte Segment, und zwar in die Area 57 nochmal kurz reinzuspringen. Wo finden wir euch? Und Homepage-mäßig, Social Media?
Social Media bin ich der im Hintergrund, also alles postet, wenn ich es da reinkriege. Uns findet man, wie gesagt, direkt in Altlosheim am Blausee. Da kann man nicht verfehlen, das ist eine ganz große Lagerhalle mit unserer Werbung drauf.
Homepage habt ihr auch.
Homepage haben wir auch, genau, www.area, also area57fitness.de, und Leute können bei uns jederzeit mittwochs und samstags ein Probetraining machen, mal reinschnuppern in normalen Stunden, um das Flair auch mal so ein bisschen zu, ja, für sich aufzusaugen.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ist ein tolles Flair bei euch in der Box, so wie man das von den meisten Boxen auch kennt, und das ist wirklich super. Man kriegt von euch gleich übermittelt, komm rein, mach mit und alles. Ja. Und wir verbessern dich hier. Schön, also Ronny, vielen Dank schon mal für deine Zeit.
Gerne.
Das war ein sehr nettes Gespräch. Ich hätte mir in der Zeit, sind mir noch 1000 andere Sachen eingefallen, die ich fragen müsste. Vielleicht müssen wir uns nochmal für einen Termin
gerne,
treffen.
Gerne, danke.
Also viel Erfolg weiterhin mit der Area 57, wenn ihr interessiert seid. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes auch, dass ihr seht, wo ihr den Ronny finden könnt.
Du hast immer noch was vergessen.
Weil was eure
Produkte gibt es natürlich auch bei uns im Laden.
Ach ja, stimmt. Ja, genau.
Wenn ihr nicht über die Homepage gehen wollt, kommt ihr zu uns im Laden. Da gibt es natürlich auch
Optimum Performance. Ihr könnt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn Optimum Performance Produkte gibt es auch in der Area 57 zu kaufen. Danke, Ronny, für die Erinnerung, fürs Marketing nochmal.
Gerne.
Super. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns schon bald wieder und bis demnächst.